Was wir nicht wollen, ist so eine Sprachpolizei, dass da einer sitzt und Häkchen macht. Wir wollen einfach uns selber verpflichten, darauf zu achten, dass wir niemanden ausschließen. Das ist für uns eigentlich so der Leitfaden. Das Internationale hat mich immer fasziniert und interessiert. Und als dann tatsächlich das Angebot kam, bei der Deutschen Welle zu arbeiten, das hat sich beruflich auf jeden Fall da auch ein echter Lebenstraum erfüllt. Wer für uns dann in Afrika oder Asien oder Lateinamerika, Mexiko unterwegs ist, der riskiert wirklich viel. Hier ist Journalismus natürlich auch, kann man mal Ärger kriegen oder einen Shitstorm, aber diese Kolleginnen und Kollegen riskieren teilweise ihr Leben.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Chefgesprächs. Diesmal trifft Turi 2 Gründer Peter Turi auf Peter Limburg, der lange im Privatfernsehen gearbeitet hat und nun schon seit 2013 die Deutsche Welle, den vom Parlament finanzierten internationalen deutschen Sender, als Intendant leitet. Eine knappe halbe Stunde lang dauert das Gespräch. Der beiden alten und hoffentlich weisen Männer, aufgezeichnet haben wir es am 14. April im Turi 2 Clubraum bei Clubhouse. Hier sind Peter und Peter.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, auch an dich. Hallo Peter.
Hallo Peter, das klingt wie ein Volksmusikduo, aber gut.
Peter und Peter, ja, so 60 aufwärts, gell? Weil Kinder heißen gar nicht mehr Peter. Also ich kenne keine. Ist fast eine Generationenfrage. Boomer auf jeden Fall, die Peters, oder?
Ja, aber das kommt wieder, ich bin ganz sicher.
Wenn wir mal Opas sind oder Großopas. Ja, Peter, schön, dass du da bist. Was trinkst du?
Ich trinke ein Weizenbier.
Oh, richtig, mit Alkohol? Ich habe nur Tee.
Ja, ist schon eher ohne Alkohol. Also so unter der Woche, um die Zeit, ist es manchmal ganz klug, auch ohne Alkohol mal zu trinken. Bei Weizenbier geht das ganz gut.
Okay, und wir wissen auch, dass du schon im Homeoffice bist oder heute überhaupt den ganzen Tag im Homeoffice warst und hast dir auch schon es bequem gemacht.
Absolut.
Gut, wir zwei sind ja angekündigt als zwei alte, weise Männer. Sind wir das denn?
Also meine Tochter hat das auf meinem letzten Geburtstag behauptet und deswegen würde ich mal sagen, ja.
Also es bezieht sich ja auf die Haarfarbe wahrscheinlich, dass man sagen kann, okay, wir sind weiß. Aber hast du denn eigentlich so das Gefühl, dass man im Laufe seines Lebens, du gehst jetzt auch auf die 60 zu, vorsichtig ausgedrückt, hast du das Gefühl, dass man wirklich schlauer wird oder weiser oder gelassener? In welcher Beziehung wird man klüger im Laufe des Lebens?
Also wenn man nicht klüger würde, würde man, glaube ich, was falsch machen. Und gelassen wird man schon. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und das ist ja so, dass man eigentlich aus vielen Dingen lernt. Und viele Dinge dann auch, wenn man sie ein paar Mal erlebt hat, dann auch nicht mehr ganz so ernst nimmt. Also ich glaube, ja, insgesamt geht es, glaube ich, mehr um Gelassenheit. Und das, glaube ich, das kann man erreichen.
Wie ist es bei dir? Sind bei dir schon in der Bahn oder im Zug junge Leute aufgestanden, wenn du gekommen bist?
Nein, das nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel Bahn und Zug fahre. Sonst wäre es bestimmt schon passiert.
Okay, also ich glaube, wenn der Tag ist, dass das erste Mal jemand aufsteht, da kriege ich einen moralischen. Das ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank.
Ja, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, dann hat man wenigstens einen Sitzplatz. Man muss es positiv sehen.
Das ist Pragmatismus. Wer duzt sich bei euch im Sender, Peter? Gibt es Leute, die du duzt oder ist da ein Siezen? Wie ist das so, die Kultur?
Ist gemischt. Also ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, da sind sehr viele, die sich untereinander duzen. Ich duze auch einige, aber nicht alle, mit denen ich eng zusammenarbeite, die duze ich. Und mit denen ich nicht so eng zusammenarbeite, mit denen sieze ich mich nach wie vor. Also es ist gemischt.
Wie hältst du das denn oder wie haltet ihr es im Sender mit dem Gender-Sternchen? Tut ihr komplett durchgendern? Macht jeder, wie er will?
Also ganz jeder, wie er will, machen wir nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich eine gendersensible Sprache fördern und haben uns dazu entschieden, dass wir untereinander, wenn wir untereinander kommunizieren, darauf achten und auch die Gender-Sternchen freigeben. Also wer das möchte, der kann das setzen. Wer es nicht möchte, der muss es nicht. Aber was wir eben nicht wollen, ist, dass man nur von Kollegen spricht oder nur von Mitarbeitern oder nur von Journalisten, sondern dass wir da eben auch dann auch die feminine Form benutzen. Und im Programm allerdings haben wir gesagt, wollen wir das natürlich grundsätzlich auch, aber wir benutzen das Gender-Sternchen im Programm nicht, sondern versuchen da eben gendersensibel zu sprechen, aber nicht mit dem Stern und weder gesprochen noch geschrieben.
Okay, also ihr sagt so wie Politiker dann Zuschauerinnen und Zuschauer ständig, dieses Verdopplung?
Ja, aber das ist ja auch, sagen wir mal, im deutschen Programm ist das nur nötig und in anderen sind die Anreden ja dann auch leichter. Also das ist, was wir nicht wollen, ist so eine Sprachpolizei, dass da einer sitzt und Häkchen macht, wann irgendwie was wieder passiert, sondern wir wollen einfach uns selber verpflichten, darauf zu achten, dass wir niemanden ausschließen. Das ist für uns eigentlich so der Leitfaden und das Ganze ja organisch wachsen lassen. Und dann wird man ja sehen, wie sich die Sprache entwickelt. Ich kann auch die Leute verstehen, die das Gendern überhaupt nicht mögen, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten pragmatischen Weg gefunden.
Ihr sendet ja in mehreren Sprachen. Da frage ich mich, ist das im Ausland, also in Ausland, falsches Wort, wollte ich eigentlich vermeiden, ist das in anderen Sprachen eigentlich auch so, dass die sich so furchtbar den Kopf einhauen wegen der Sprachsensibilität, der Geschlechtersensibilität? Wie siehst du das denn?
Also ich glaube, in Deutschland ist es schon ein sehr großes Thema, weil halt unsere Sprache so ist, wie sie ist, weil das generische Maskulinum so stark vertreten ist. In anderen Ländern und Sprachen ist es auch ein Thema, aber nicht so stark. Also es gibt beispielsweise in Italien gibt es einfach nach wie vor Begriffe, die einfach nur männlich sind, Berufsbezeichnungen, ob das Ingenieur ist oder ob das Anwalt ist. Und da muss man sich langsam dran gewöhnen. Das tut man jetzt aber eben auch, dass man da eben auch feminine Form sucht oder Plural sucht. Und ich glaube, es ist insgesamt eine Bewegung weltweit, dass man darauf achtet, dass man Leute nicht ausschließt. Und das, glaube ich, ist eigentlich begrüßenswert. So, aber ich glaube, die Deutschen sind da schon sehr stark in den Schützengräben, was das anbelangt. Und in anderen Regionen sieht man es, glaube ich, ein bisschen gelassener.
Peter, zu dir persönlich. Du bist ja 1960 geboren als Diplomatensohn im schönen Bonn. In deiner Jugend warst du unter anderem in Rom, Paris, Athen und Brüssel. Jetzt mal ganz ehrlich, wo war es am schönsten?
Am schönsten war es schon in Griechenland, in Athen. Und für jemanden, der dann halt, was ich so 10, 12 Jahre alt ist, ist Griechenland einfach ein großartiges Land. Nicht nur wegen der 3 Monate Sommerferien, die man dann meistens im und am Wasser verbringt, sondern eben auch, weil die Menschen dort extrem kinderfreundlich sind, wahnsinnig herzlich, gastfreundschaftlich und das prägt einen schon. Also in Italien war es auch schön, aber da war ich zu klein, um da jetzt wirklich mich groß zu erinnern. Insgesamt kann ich mich nicht beklagen. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht und das prägt einen schon. Man lernt viel. Und das ist schon toll, dieses Privileg gehabt zu haben.
Als Diplomatensohn bist du in der Welt rumgekommen. Ist es praktisch kein Zufall, dass du jetzt Chef von einem Auslandssender bist? Warst du immer schon so durch die Jugend dann auch so international orientiert?
Ja, schon. Ich habe gerne auch im Ausland gearbeitet als Korrespondent und bin als Reporter viel gereist. Und das Internationale hat mich immer fasziniert und interessiert. Und als dann tatsächlich das Angebot kam, bei der Deutschen Welle zu arbeiten, das hat sich beruflich auf jeden Fall da auch ein echter Lebenstraum erfüllt, weil das ist wirklich internationaler geht's nicht. Und das verbindet alles, was mich interessiert, ob es Management ist oder Programm. Oder eben die Frage, wie kriegt man so einen Sender noch nach vorne, wie kann man ihn im politischen Berlin verankern. Also all das macht unheimlich viel Spaß und das Internationale ist dann einfach noch was ganz Tolles, wenn man natürlich durch die Welt reist, wenn man zu den Nutzern möchte und zu seinen Partnern und das ist halt im Moment etwas schwierig, aber das wird auch wieder kommen.
Bist du denn normalerweise viel unterwegs? Also bist du so ein Reisekaiser, der seine Pfalzen besucht regelmäßig? Oder bist du so ein in der Zentrale sitzender, ein Bürohengst?
Nein, also weder das eine noch das andere. Ich bin viel unterwegs, weil wir einfach über 5000 Partner haben in der Welt, die unsere Programme ausstrahlen oder unsere Programme verbreiten und mit denen wir Dinge zusammen produzieren. Und das ist wichtig, dass man die eben auch besucht und dass man sich auch selber ein Bild macht, was wird eigentlich in der Region von uns erwartet? Was sind denn die Trends in der Region? Was will man beispielsweise in Nigeria wissen von uns oder was will man in Indonesien wissen? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da ist und im Gespräch bleibt. Und das ist so, ich bin wahrscheinlich so ungefähr 2 Monate im Jahr bin ich schon unterwegs. Aber ansonsten muss man natürlich auch schauen, dass wir hier ein Unternehmen haben mit über 3000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da ist es schon ganz gut, wenn man auch vor Ort ist.
Eine Frage habe ich noch zu dir persönlich. Dein Nachname Limburg schreibt sich so ein bisschen komisch falsch. Ich kenne das Limburg an der Lahn, da gehen wir gerne wandern oder auch mal Kanu fahren. Wo stammt deine Familie her? Hast du da mal in den Ahnenbüchern nachgeguckt? Weißt du das?
Interessant. Wir sind auch mit den Kindern immer Kanufahren an der Lahn gewesen. Aber die Familie stammt aus der belgischen Provinz Limburg. Und da wohl aus dem Städtchen Tö. Und das ist aber so, dass da vor über 250 Jahren ist da mal jemand ausgewandert Richtung Bitburg und hat dann eine Weinhandlung aufgemacht. Und das war dann der deutsche Zweig. Und da kommen wir dann her.
Ah, also hast du praktisch dann auch Migrationshintergrund?
Ja, also auch, aber schon ein bisschen länger her.
Ja gut, also Peter, ich habe mal so nachgeschaut, was wir über dich bisher geschrieben hatten, also was auf Turi 2 so für Meldungen kam. Und da ist mir eine Meldung aufgefallen vom 18. März 2020. Intendant Peter Limburg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Meine ganz unverblümte Frage, wie war's, wie schlimm, wie mild?
Also es war erträglich, es war nicht schön, also und es hat länger gedauert. Durch eine Vielzahl von Symptomen wurde einem auch nicht langweilig. Was ein bisschen merkwürdig war einfach, dass es so früh einen erwischt hat und dass man da noch gar nicht so richtig wusste, was passiert da jetzt eigentlich genau. Und wir waren ja also relativ früh dran damit und deswegen war ich auch der Erste in der deutschen Welle, der sich Corona eingefangen hat. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein bisschen davon profitiert, weil ich ihnen zumindest sagen kann, wie so ein Verlauf läuft. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, zu verstehen, was das für eine Krankheit ist und dann auch zu sehen, dass man rechtzeitig eben die nötigen Maßnahmen ergreift.
Aber du hast es an niemanden weitergegeben. Es ist ja einigen passiert, weil sie es einfach nicht wussten. Ich weiß von Verlagen, wo es dann richtig ein bisschen rum ist, auch über teilweise den Chef, der es irgendwo geholt hat. Du hast es nicht weitergegeben.
Ich habe das rein familiär gehalten und nur meine Familie angesteckt und habe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschont davon.
Weißt du denn, wo du dir es geholt hast, Corona?
Ja, bei einem Abendessen in Berlin, wo viele Leute waren und eng gedeckt war. Und auch wenn man dann da schon keine Hände mehr gegeben hat, aber das hat dann offenbar gereicht, dass man sich da angesteckt hat. Da sind noch ein paar andere noch mit Corona nach Hause gegangen.
Aha, also es gab nicht nur Heinsberg, sondern es gab auch das Berliner Mahl.
Ja.
Bei dem du warst.
Mhm. Aber mehr sagen wir jetzt nicht dazu.
Okay. War
damals alles legal.
Ja, damals wusste man ja auch noch nicht so viel. Obwohl 13. März war, glaube ich, der Lockdown, aber nur von Schulen und so weiter. Ne?
Ja, hat man sich ja auch vorher infiziert meistens dann. Gut.
Ja. Peter, du bist seit 2013 Intendant der Deutschen Welle, richtig?
Mhm, stimmt.
Und der wird ja immer gern der Auslandssender genannt. Erklär mal, warum das so ist.
Ja, das liegt daran, dass im Deutschen Wellegesetz steht, dass wir der Auslandsrundfunk Deutschlands sind. Und daher hat sich das so ein bisschen dann eingeprägt in der Vergangenheit. Und weil wir natürlich fürs Ausland senden, wir bezeichnen das jetzt uns selber nicht als Auslandssender, sondern als internationaler Sender. weil die gerade in der Digitalität ja doch einfach die Grenzen zwischen In- und Ausland stark verschwimmen. Und daher bevorzugen wir selber den internationalen Titel als jetzt Auslandssender zu sehen. Ist auch ein bisschen ausgrenzend, aber.
Mhm. Ted Turner hat bei CNN ja mal verboten, von Ausland zu sprechen, weil er gesagt hat, die ganze Welt ist unser Feld. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, unser Feld ist die Welt?
Ja, unser Feld ist natürlich die Welt und wir sind überall vertreten und haben Millionen von Nutzern und mittlerweile eine enorme Reichweite. Aber ich glaube, bei uns ist es halt eine andere Situation, weil wir medienpolitisch natürlich schon darauf und gerade auch die Landesrundfunkanstalten und die Medienpolitik darauf achtet, dass wir sozusagen international tätig sind und die Landesrundfunkanstalten, die auch eine andere Finanzierung haben, eben national tätig sind.
Das Geburtsjahr der Deutschen Welle, ich habe gegoogelt, Wikipedia, ist ja 1953. Das heißt, die Deutsche Welle ist noch ein bisschen älter als du und ich. Darf man also nicht verwechseln mit der neuen Deutschen Welle?
Die neue Deutsche Welle, die hat sich auch, glaube ich, mittlerweile schon wieder erledigt. Also insofern sind wir dann doch langlebiger als die neue Deutsche Welle. Aber interessant, bei Google findet man dann immer wieder irgendwelche Reminiszenzen, weil dann halt da Deutsche und Welle steht. Und auch bei der dritten Welle kann man immer gucken, wenn man uns googelt, bekommt man entweder die neue Deutsche Welle oder irgendwas Neues zum Infektionsgeschehen.
Und eigentlich seid ihr auch die neue Deutsche Welle, weil in den 20er Jahren gab es in der Weimarer Republik eine Deutsche Welle GmbH und das war sowas wie ein Vorläufer. Würdest du das auch so sehen?
Ja, es gab natürlich das, was dann auch später der Reichsrundfunk war und sowas, aber wir sehen uns eigentlich da jetzt nicht in der Tradition, sondern wir haben 1953 angefangen, auch unter ganz anderer Prämisse. Wir waren da schon eher die Stimme für die Deutschen im Ausland oder die Deutschsprachigen im Ausland. Das hat sich ja doch stark verändert, auf Kurzwelle angefangen, mittlerweile eben auf Social Media, auf im Fernsehen, online, Radio, überall auf allen Plattformen zu finden. Und vor allen Dingen eben auch mit einer anderen Strategie. Wir haben viel stärker jetzt die Fremdsprachen, die Weltregionen im Fokus und viel weniger die Deutschen im Ausland, weil die Deutschen im Ausland sich ja auch mittlerweile gut versorgen über das Internet und ihre eigenen Inlandsmedien, die fast überall erreichbar sind. Insofern hat sich die Strategie der Deutschen Welle auch gerade in den letzten Jahren, seitdem ich da bin, auch erheblich verändert.
Wer ist denn jetzt eure Zielgruppe? Wie viele Menschen hören euch? Wo sitzen die überall?
Ja, sie hören uns nicht nur, sondern sie sehen uns ja auch. Wir haben ja 4 Fernsehsender und produzieren enorm viele Videos für Social Media. Wir haben wöchentliche reale Nutzer von 249 Millionen nach der letzten Messung, die war im letzten Jahr. Und gehen wir davon aus, dass das noch weiter angewachsen ist und wir noch eine andere, ich finde, ganz beeindruckende Zahl. Wir erreichen unsere digitalen Angebote über 1 Milliarde Zugriffe. Das ist schon ganz erheblich. Also wir sind besonders stark in Afrika, Asien, Lateinamerika, aber eben auch in den USA und auch gerade in den östlichen und europäischen Teilen, Mittel- und Osteuropa, Westbalkan. Aber Afrika sind wir enorm stark und Lateinamerika auch und Asien.
Und gibt es noch diese guten alten Kurzwelle-Sender, wo so rauschte und zwischendrin konnte man euch dann finden? Oder sind die abgestellt?
Also die sind, es gibt noch einige wenige, wo wir in gerade in afrikanischen Sprachen noch Kurzwelle senden, aber das ist endlich. Das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren dann nicht mehr stattfinden, weil einfach die Endnutzer auch nicht mehr da sind, weil die Kurzwelle produziert ja auch keine neuen Geräte als Empfänger und das gibt dann noch ein paar noch viel ältere weise Männer, die diese Geräte dann bei sich stehen haben, aber auch in unseren Zielregionen in Afrika ist Social Media auf dem rasanten Vormarsch, in Asien sowieso, Also das ist eine endliche Angelegenheit, aber es gibt es eben noch und das ist eben auch so ein bisschen die große Schwierigkeit, so eine Bandbreite von Kurzwelle bis TikTok ist natürlich schon aufwendig, das alles eben mit Qualitätsinhalt zu befüllen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Kurzwelle ist ein Auslaufmodell bei uns.
Ja, wir haben gerade bei Turi 2 ein Buch über Social Media fertig gemacht, stellen da 12 oder 13 Networks vor, die journalistisch relevant sein können. Bedient ihr alles, was da so gibt oder beschränkt ihr euch auf einige? Was ist für euch der wichtigste Übertragungsweg oder das wichtigste Social Network?
Also ich denke, die meisten Reichweiten erzielen wir über Facebook und YouTube und sind aber eben auch bei Instagram mit einem sehr starken Wachstum unterwegs. Wir experimentieren auch mit TikTok und schauen, was bei Twitch passiert. Also wir müssen einfach sehen, es nutzt nichts zu warten, bis jemand uns irgendwo findet, sondern wir müssen dahin, wo die Nutzer sind. Und neben den ganzen Social Networks sind wir natürlich stark vertreten in der Welt über Partnersender. Das heißt, man muss es sich so vorstellen, wir haben Partnersender oder Plattformen. Das kann ein afrikanischer Nachrichtensender sein, der unsere Produkte übernimmt oder mit uns co-produziert oder eine marokkanische Plattform, die Videos von uns einstellt. Das ist ganz vielfältig und dafür haben wir einen Vertrieb, der sehr umtriebig ist und unsere Videos und Inhalte und Texte und Radiobeiträge weltweit vertreibt. Und das ist ein interessantes Geschäft.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr, Peter, und wo sitzen die?
Also wir haben über 3.300 Mitarbeiter, feste und freie. Und die sitzen hauptsächlich in Bonn und Berlin, ungefähr gleichmäßig verteilt. Aber wir haben auch viele freie Mitarbeiter, beispielsweise in Afrika haben wir über 250 freie Korrespondenten, die dort für uns tätig sind, in anderen Teilen der Welt auch. Und wir sehen zu, dass wir zunehmend eben auch mehr Leute in den Regionen beschäftigen, weil es uns einfach hilft, wenn wir dort näher an den Nutzern sind und auch die Themen einfach anders aufbereiten können. Das nennen wir regionalisieren, weil wir einfach festgestellt haben, man kann die Welt nicht nur alleine von Berlin und von Bonn aus erklären, sondern man muss eben auch vor Ort sein, damit man weiß, was die Hörer und Nutzer wollen.
Und was ist eure Hauptzielgruppe dann vor Ort? Menschen, die sich fürs Deutsch interessieren, also die sich für Deutschland interessieren aus irgendeinem Grund? Was ist das speziell an eurem Blickwinkel?
Sag mal so, es erleichtert den Zugang zur deutschen Welle mit Sicherheit, wenn da ein Interesse an Deutschland ist. Wir produzieren in mittlerweile 32 Sprachen und das heißt, wir müssen genau schauen, wer da wie in Frage kommt und haben natürlich auch eine Kernzielgruppe, die ist definiert zwischen 14 und 40 vom Alter her. Männlich, weiblich, möglichst ausgewogen und meist auch urbaner, weil dort einfach das Interesse größer ist und auch natürlich mehr Menschen sind. Und der Bildungsgrad ist in der Regel auch etwas höher. Wobei das heißt jetzt nicht, dass wir nur uns auf Studenten und Professoren sozusagen kaprizieren, sondern Bildungsgrad heißt, dass man sich überhaupt für die Welt interessiert. Das ist schon die erste Voraussetzung, dass man einen Auslandssender sich anschaut. Ansonsten trifft man uns natürlich, wie ich schon sagte, auf unseren Partnersendern und mit Programmen, wo man jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht mitbekommt, dass das jetzt ein Auslandssenderprodukt ist. Aber das sieht man dann spätestens, wenn man dann unser Logo sieht. Das sind dann beispielsweise Sendungen wie Echo Afrika. Das ist ein Umweltmagazin, das wir mittlerweile bei 56 Fernsehsendern in Afrika in der Primetime laufen haben und was koproduziert wird mit afrikanischen Moderatoren. Und das ist viel Interesse daran, an Themen jetzt nicht nur von Deutschland, wer jetzt hier Kanzlerkandidat wird oder nicht, das wollen jetzt natürlich nicht alle auf der Welt unbedingt zwingend wissen, aber die Themen, die auch in Deutschland wichtig sind und die für Deutschland stehen, wie zum Beispiel Umwelt, Menschenrechte, Minderheitenrechte, das sind alles Themen, die sehr gut auch von uns abgedeckt werden und wo das Interesse auch sehr groß ist.
Gibt es eigentlich Länder, in denen ihr nicht wohlgelitten seid, in denen man euch gar nicht haben will? Sagen wir mal so Nordkorea oder sowas?
Ja, wenn es nur Nordkorea wäre, wäre es ja schön, aber es sind leider auch noch ein paar andere. Und allen voran die Volksrepublik China und die Kommunistische Partei Chinas ist sehr erfolgreich leider darin, unsere Angebote auf Chinesisch, aber eben auch auf Englisch oder auf Deutsch zu blockieren. The Great Firewall ist da sehr effektiv. Da kommen wir sehr, sehr schwer rein. Das muss man klar sagen. Im Iran haben wir es auch schwer. Auch da werden wir geblockt. Und da ist es aber etwas leichter, mit Zensurumgehung zu arbeiten. Und da kommen wir dann eben auch an unsere Nutzer. Und natürlich haben wir auch Schwierigkeiten, nicht vergleichbar mit Iran oder China, aber es ist auch nicht so einfach in Russland oder es ist auch nicht so einfach in der Türkei, weil dort einfach das politische Klima gegenüber Auslandsjournalismus nicht besonders gut ist. Und also wir haben viele Länder, die natürlich uns mit großem Wohlwollen empfangen und froh sind, dass wir da sind. Aber es gibt auch ein paar, die jetzt auch aktiv dann gegen uns arbeiten, ja.
Mhm. Ich will mal daran erinnern, dass in 5 Minuten die Hälfte unserer Sendezeit erreicht ist und dass diejenigen, die jetzt hier zuhören, durchaus nicht nur zuhören müssen, sondern gerne auch mal aufzeigen, damit ich dann in 3 bis 5 Minuten, also gegen 20:30, sie auch dran nehmen kann. Also zeigt gerne schon mal auf, wenn ihr gleich die Chance nutzen wollt, um Peter Limburg, den Intendanten der Deutschen Welle, hier mal eine Frage zu stellen. Bis dahin frage ich dich, Peter, noch was. Wer finanziert euch eigentlich?
Du und die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die Steuern zahlen. Also insofern vielen Dank schon mal. Das macht der deutsche Steuerzahler. Wir werden über den Bundeshaushalt finanziert. Das heißt, und die Rechtsaufsicht hat die Staatsministerin für Kultur und Medien und da wird auch der Haushalt drüber ausgeschüttet, wobei wir aber völlig unabhängig sind, weil wir eine öffentlich-rechtliche Anstalt sind mit Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Also wir müssen nicht das machen, was die Regierung will und würden das auch nicht tun, sondern wir werden aus dem Bundeshaushalt finanziert und das Parlament und die Haushälter beschließen das jedes Jahr.
Dann habe ich noch eine Nachfrage zu euren Mitarbeitern. Die Welt wird ja kleiner, die Diversity wird wichtiger. Wie ist das bei euch? Welche Herkunft haben eure Mitarbeiter? Ist das sehr bunt? Macht ihr da genug? Wie könnt ihr Diversity fördern?
Also Diversity hat in den letzten Jahren bei uns einen höheren Stellenwert, einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Wir haben auch eine Abteilung und eine Kollegin, die sich damit beschäftigt, mehrere Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, damit das in unserer Firma eben auch gelebt wird. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 140 Nationen. Das ist schon allein sehr divers. Alle Weltreligionen sind vertreten. Wir haben, glaube ich, ein sehr ausgewogenes Verhältnis bei dem Verhältnis Männer und Frauen, auch in Spitzenpositionen. Das Top-Management bei uns ist 50-50 und darauf sind wir alle auch sehr, sehr stolz und sehr froh darüber, dass wir das so haben. Und wir schauen jetzt gerade eben auch, dass wir bei uns auch Programme entwickeln können, damit wir auch unsere internationalen Mitarbeiter noch besser zusammenbringen will. Das ist so ein bisschen, wenn du 32 Sprachredaktionen hast, heißt das nicht automatisch immer, dass die sofort miteinander interagieren, sondern die machen halt ihr Programm. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir es hinbekommen, dass wir noch mehr voneinander profitieren, weil das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt. Einfach sobald sehr kluge Leute aus verschiedenen Kulturkreisen sich was zusammen ausdenken, wird es meistens ein sehr schöner und guter Erfolg. Und deswegen, wir haben die besten Voraussetzungen, Diversity zu leben und arbeiten da jetzt auch dran, um uns da kontinuierlich zu verbessern.
Peter, du hast ja einen ganz guten Überblick durch die Internationalität deines Senders. Wenn du so mal, die letzten 13 Monate waren ja doch ziemlich besonders durch die Pandemie. Wenn du da mal rumschaust, wie die Politik so weltweit Corona in den Griff gekriegt hat, da war Deutschland ja lange bewundert als Vorbild, als Musterknaben. eigentlich. Kannst du was sagen, wie jetzt im Ausland die Performance der Politik in Deutschland gesehen wird? Du bist ja Diplomatensohn, aber vielleicht kannst du trotzdem was sagen dazu.
Naja, ich glaube, das ist in der Tat, am Anfang waren wir sozusagen die Corona-Weltmeister. Das hat sich jetzt relativiert. Und ich glaube schon, dass viele damit Verwunderungen draufschauen und nicht unbedingt den Ansatz verstehen, dass man, wenn man selber Impfstoffe im Land produziert, am Ende nicht genug hat. Ich glaube aber, das ist auch, hängt damit zusammen, dass dieser Gedanke der deutschen Politik, das europäisch zu machen, jetzt nicht überall so sofort aufgegriffen wird. Ansonsten denke ich schon, dass die Leute schon festgestellt haben, dass bei uns eben auch Impfstoffe entwickelt werden und dass das Thema Wissen und Forschung schon groß geschrieben wird. Und die meisten Länder haben jetzt ja auch nicht so einfach und bei der Bewältigung dieser Krise, sodass sie, glaube ich, auch jetzt nicht die ganze Zeit schauen, was passiert eigentlich in Deutschland genau. Und ansonsten kann ich nur auch sagen, das ist sicherlich, ist da vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Schlaumeier, die da sitzen und die Sache immer von hinten aufrollen und es immer schon dann am Ende besser gewusst haben. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man Verantwortung für 3000 Leute hat, dann ist das, es ist nicht so ganz trivial, weil das ist eben eine Krise, die sich nicht einfach nach Lehrbuch abspielt. Und natürlich ist es so, dass nicht jeder Impfstoff so wirkt, wie gehofft, oder dass manche Lieferungen nicht kommen. Das heißt nicht, dass die Bundesregierung das alles richtig gemacht hat. Sie hat, glaube ich, meiner Ansicht nach nicht konsequent genug von Anfang an gesagt, wir brauchen viel Impfstoff, sondern sie haben das, glaube ich, einfach schleifen lassen. Und unserer Erfahrung nach ist es besser, immer sozusagen von Lockdowns in solchen, von Lockerungen in solchen Fragen abzusehen. Also wir haben zum Beispiel bei uns, bei der Deutschen Welle, haben eigentlich immer nur verschärft. Alle unsere Arbeitsschutzmaßnahmen haben wir Schritt für Schritt verschärft und wir haben auch nie irgendwas zurückgenommen, sondern wir sind konsequent dabei geblieben, dass eben der Arbeitsschutz das Wichtigste ist. Und das hat sich eigentlich bewährt, weil bei uns sich in den Gebäuden eigentlich mittlerweile niemand ansteckt. Und das ist schon mal ganz erfreulich.
Ja, Peter, jetzt haben wir 31 Minuten unter zwei alten, weisen Männern verbracht. Jetzt habe ich mal die Sandra hochgeholt, damit wir auch mal hier eine weibliche Stimme haben und auch klar machen, dass wir hier offen sind für die Fragen aus dem Publikum. Sandra Olbricht, du bist ja auch Journalistin, TV-Moderatorin. Ich gebe dir jetzt gerne mal das Wort und bin gespannt auf deine Frage oder dein Statement.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke, dass ich hochkommen durfte. Ja, genau. Also Moderatorin mit Behinderung, das sage ich in diesem Zusammenhang deshalb, weil ich somit zwei Diversitätsdimensionen jetzt hier mit aufs Sofa bringe. Und bei dem Thema Diversität habe ich gerade sehr interessiert zugehört. Und für mich ist das natürlich, oder ich sag mal, in der deutschen Medienlandschaft ist das Thema Diversität ja leider immer noch ein großes Ressourcenthema vor allem. Und mich würde interessieren, die Frage an Peter Limburg, welche Ressourcen die Deutsche Welle genau dafür bereitstellt, um dieses Thema auch wirklich intersektional voranzubringen. Und damit meine ich nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedenen Kulturen, sondern auch eine Generationendiversität, behinderte Menschen, Ost-West. Welche Themen sind das, die die Deutsche Welle künftig voranbringen will? Und wie gesagt, welche Ressourcen werden dafür konkret bereitgestellt in den kommenden Jahren? Danke.
Also wir haben natürlich, was ich auch gerade gesagt habe, das Diversity Management eingeführt. Das hat damit zu tun, dass man natürlich personelle Ressourcen schafft, die dafür sich im Unternehmen eben umtun. Wir investieren auch in Programme zum Thema Diversität. Wir haben extra ein Council bei uns in der Chefredaktion, die sich mit dem Thema Diversität im Programm beschäftigen will. Das ist auch ganz wichtig, dass wir eben das Thema Diversität zwar auch im Unternehmen leben, aber natürlich auch Diversity-Themen, und dazu gehören natürlich auch Menschen mit Behinderung, im Programm auch verankern. Und ansonsten sehen wir jetzt, haben wir gerade auch eine Vereinbarung, eine Dienstvereinbarung mit den Personalräten nochmal beschlossen, dass wir uns selber verpflichten, die gesetzlich vorgegebenen Prozentzahlen für Menschen mit Behinderungen, die bei uns arbeiten, nochmal zu erhöhen, und haben gesagt, wir wollen ein Ziel von uns, ist es 8% der Belegschaft zu erreichen. Das ist ein Ziel erstmal, das ist sicherlich nicht von heute auf morgen machbar, aber uns ist klar, dass wir auch beim Thema Barrierefreiheit auch noch immer viel zu tun haben. Es ist aber ein Thema mit hohem Stellenwert, und wir sind uns klar darüber, dass das nicht etwas ist, was wir so einfach unter den Tisch kehren können und wollen.
Da möchte ich ganz kurz nur noch einmal nachhaken. Ja. Und zwar, das eine sind ja Zielvereinbarungen und Selbstverpflichtungen. Mich würde jetzt nochmal konkret interessieren, inwieweit hat das einen Niederschlag in Budgetverhandlungen?
Das hat seinen Niederschlag. Allein wenn man Barrierefreiheit natürlich im Programm beispielsweise macht, Untertitelungen etc., das muss man im Budget verankern, das muss man hinterlegen. Wenn wir sagen, wir müssen weitere Umbauten machen, damit Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen es leichter haben, dann hat das Budgetauswirkungen. Also das ist schon etwas, was bei uns in den Budgetverhandlungen auch von unserer Verwaltungsdirektorin absolut ernst genommen wird. Und das steht bei uns auch in den Budgets drin, dass wir sowas eben fördern.
Sandra, wenn deine Fragen damit beantwortet sind, du blinkst oder sprichst nicht mehr, dann sage ich nochmal in die Runde. Ist okay für dich?
Alles vielen Dank. Danke.
Dankeschön. Dann frage ich nochmal in die Runde. Sag's nochmal, wir haben hier Zeit und Raum, um Peter Limburg, den Intendant der Deutschen Welle, zu fragen. Hebt ruhig eure Hand. Auf die Bühne geholt vor ein paar Minuten habe ich schon den Gamal. Gamal, ich gebe dir das Mikrofon frei, damit du deine Frage oder dein Statement bringen kannst.
Ja, danke Peter und danke auch Peter. Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Kommentar oder Feedback ist, ich war international tätig in verschiedenen Kontinenten, und als ich in Lateinamerika war eigentlich die Deutsche Welle eine der sehr, sehr wenigen Brücken, die ich hatte zu Europa und internationales Geschehen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil dort auf dieser Seite der Welt herrscht irgendwie so Amerika-lastige Landschaft im Fernsehen, sei das Lateinamerika, also Süd- oder Nordamerika, und man kriegt nicht viel mit, was auf der anderen Seite des Teiches dann passiert. Also das ist mein Kommentar oder Feedback. War wirklich für uns sehr wichtig, die Deutsche Welle damals. Meine Frage an Peter ist bezüglich Sprachen. Es ist uns aufgefallen, dass wir, egal wo wir sind, haben wir die Deutsche Welle in Landessprache. Also im Moment bin ich in Kairo wohnhaft. Da haben wir Deutsche Welle in Arabisch und dann in Englisch. Meine Frage, vielleicht auch in Klammer Wunsch, ich hätte mir gewünscht eigentlich, dass es Arabisch und Deutsch zum Beispiel läuft, so dass wir auch die Brücke und die Verbindung zur Sprache auch herstellen, dass die Kinder auch heutzutage brauchen die das nicht über Fernseher, aber generell, dass man auch mit dem Deutschen dann auch ein Stück weit mit der Kultur weiter näher bleibt. Und die Frage ist, warum eigentlich Englisch? Ich weiß, dass es internationale Sprache ist, aber was in der Strategie von Deutsche Welle in Ägypten in Englisch auszustrahlen und nicht in Deutsch?
Also wir haben einfach die Erkenntnis gewonnen, dass unser deutsches Fernsehangebot in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt einfach sehr viel weniger genutzt wird. Es ist nach wie vor vorhanden, es gibt es auch über Satellit. Ich kann jetzt die Verbreitungssituation in Kairo nicht einschätzen, aber wir haben natürlich auch das deutsche Angebot weltweit gestreamt. Also wenn du deine Kinder ihnen was Gutes tun willst, dann kannst du sie auch vors iPad setzen und dann über WLAN das deutsche Programm empfangen oder über das Smart TV, das geht auch. Aber über den Satelliten haben wir einfach festgestellt, dass das englische Programm sehr viel stärker genutzt wird, weil es eben auch die Sprache von die internationale Sprache Nummer eins ist. Und deswegen ist das deutsche Fernsehprogramm nicht mehr so stark verbreitet auf der Welt, aber über Online und WLAN, sprich Smart TV, in jedem Fall erreichbar.
Kamal, für dich okay. Dann habe ich jetzt auf die Bühne geholt den George, glaube ich, oder Georg. Du bist Radioexperte. Ergreife das Wort, du hast das Wort.
Okay, Radioexperte, weiß ich nicht, ob ich Radioexperte bin. Ich hatte da mal eine Frage, und zwar, es sind ja sehr viele Radioprogramme so über die Jahre hinweg so ein bisschen eingestellt worden. Also es gab ja zum Beispiel auch mal das englische Radioprogramm, es gab Deutsche Welle Musik, was im Übrigen kaum jemand kennt. Es gab sämtliche Sprachen im Radio. Also Deutsche Welle Musik finde ich irgendwie sehr schade, dass es eingestellt worden ist. Mich würde aber mal so ein bisschen interessieren, ist denn das Radio so wenig wert, dass die Programme alle eingestellt werden? Vor allen Dingen Deutsche Welle Musik. Ich meine, was war denn da? Das hätte mich mal interessiert. Dankeschön.
Ja, das lag daran, dass Anfang der 2000er in Deutschland, sagen wir, der Stellenwert der Deutschen Welle nicht besonders hoch war in der Politik und mein Vorgänger und die Kolleginnen und Kollegen damals plötzlich 50 Millionen Euro einsparen mussten. Und man hat sich dann entschieden, viele Radioprogramme einzustellen, auch mit Sicherheit nicht zur Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und hat da eben geradezu einen Kahlschlag machen müssen, damit man überhaupt mit dem Geld, was dann zur Verfügung steht, und nochmal, das ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung und Anstalt, da 50 Millionen Euro rauszunehmen, ist schon wirklich heftig. Und deswegen hat man damals beim Radio extrem gespart und hat es dann auch nicht wieder aufgebaut. Die Musikprogramme kann ich jetzt nicht sagen, weil ich sie selber nicht kenne. Wir haben nach wie vor ein Klassik-Musikprogramm, beispielsweise für Russland, was wir produzieren. Aber Musikprogramme sind, da ist einfach der Wettbewerb so groß, dass wir dann irgendwo gesagt haben, das können wir auch nicht leisten, mal jenseits aller GEMA-Gebühren. Und das hoffe ich, dass das als Auskunft jetzt erstmal reicht. Radio ist aber nach wie vor, damit ist klar, ist für uns wichtig. Und wir erreichen auch wieder zunehmend Menschen damit. Wir haben auch unsere Radiohörerschaft in den letzten beiden Jahren nochmal steigern können und bleiben auch im Radio vertreten, aber eben nicht mit einem eigenen 24-Stunden-Radioangebot, sondern mit Radioangeboten, die entweder über Kurzwelle noch ausgestrahlt werden, was immer weniger wird, aber eben doch sehr stark über andere Partner in den Regionen selber.
Okay, vielen Dank.
Gut, dann schließe ich jetzt die Liste derer, die was fragen, weil wir langsam auf die Zielgerade kommen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich frage aber den Badbold. Dich habe ich gerade hochgeholt. Woher kennst du die Deutsche Welle und was ist deine Frage an Peter Limburg, den Intendanten?
Ja, guten Abend. Ich heiße Badbold. Ich komme aus der Mongolei. Ich bin zurzeit in Deutschland für meine Promotion. Ich kenne Deutsche Welle natürlich, als ich klein war. Ich habe gesehen und ich habe auch die ersten Schritte für mein Deutsch zu lernen. Deutsche Welle hat mich so in diese Richtung so bewegt und daher Deutsche Welle kenne ich seit jetzt mehr als 20 Jahren. Und ich war danach in der GIZ, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in der Mongolei und in Kambodscha gearbeitet. Die Deutsche Welle war immer meine, die Quelle, die internationale Nachrichten zu nehmen. Und meine Frage ist, guten Abend, Herr Limburg, ich kenne die Deutsche Welle Akademie auch sehr gut. Und die Deutsche Welle Akademie unterstützt auch die Länder, wie die Mongolei oder andere Länder, die freier Journalismus und auch die unterstützen sich die Medien auch der letzten Jahre. Ich kenne sehr gute Beispiele in Südostasien und auch in der Mongolei. Und ich habe aber letztens viel gehört, die Mittelkürzung der Projekte werden nicht mehr so lange oder es wird auch weniger Aktivitäten in der internationalen Medienunterstützung wird geben. Warum liegt das? Ist das von der Bundesregierung Finanzierungssache oder?
Erstmal freue ich mich, dass die Deutsche Welle Sprachkurse so erfolgreich sind und vielen Dank auch für das Interesse. Die Deutsche Welle Akademie ist in der Tat eine tolle Institution, die in sehr vielen Ländern der Welt Programme durchführt. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, was die Mongolei anbetrifft, das weiß ich einfach jetzt nicht aus dem Kopf, wie weit wir da jetzt im Moment vertreten sind, respektive ob wir da jetzt weniger machen oder mehr. Es liegt in der Tat nicht in unseren Händen alleine, sondern wir machen Projektförderungen, wie Sie richtig gesagt haben, und das heißt, wir müssen immer jemanden haben, der das bezahlt. Und es kann dann sein, dass die Europäische Union oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit dann das Land weniger priorisiert und dadurch zu etwas weniger gemacht wird. Insgesamt muss man sagen, dass der Etat der Deutschen Welle Akademie in den letzten Jahren sich verdoppelt hat. Wir machen Projekte für über 40 Millionen Euro jedes Jahr und sind also da nochmal sehr stark gewachsen. Also insgesamt hat man das Thema Medienentwicklung und Journalistenschulungen und eben aber auch Media Literacy nimmt man sehr ernst, habe ich das Gefühl, auch in Deutschland. Und wir sind, wie gesagt, da sehr gewachsen und wollen das auch gerne weitermachen.
Gut, ich habe jetzt doch noch jemand auf die Bühne geholt. Ich werde dann die letzte Schleife ein bisschen kürzer machen bei mir. Sarah, du bist hier in deinem Foto zu erkennen mit einem French Horn und arbeitest oder bist tätig bei der Berliner Philharmonie. Erzähl mal kurz und sag uns auch, was du Peter Limburg fragen willst.
Hallo alle. Danke, dass ich jetzt Hallo sagen darf. Ich wollte eigentlich nur Peter Hallo sagen und danke Ihnen für alles, was er macht, weil ich bin selber für Peter in der klassische Musikbranche tätig und ich bin einfach so dankbar, dass es Deutsche Welle gibt und dass wir so viele Leute erreichen auf der ganzen Welt mit so vielen Sprachen und so viele tolle Themen. Und ich bin neu zu Clubhouse und wollte einfach nur mal kurz Hallo sagen. Hallo Peter.
Hallo Sarah, ich bin begeistert, dass sozusagen wir hier sozusagen dein Einstandsthema sind. Großartig. Und Sarah ist die Hornistin bei den Berliner Philharmonikern und macht wunderbare Filme auch mit uns und ist wirklich eine Bereicherung für uns und hat kürzlich noch einen tollen Beethoven-Film zum Beethoven-Jubiläum mit uns gemacht. Also toll, dass du da bist, Sarah.
Ja, danke für dieses schöne Gespräch und bis bald auf Clubhouse. Danke.
Ja, vielen Dank, Sarah. Dann würde ich sagen, vielen Dank, ihr vier, die ihr, fünf waren sie insgesamt, die Fragen gestellt haben. Jetzt machen wir die letzte Runde, Peter, noch. Wir zwei, ihr dürft aber auf der Bühne bleiben. Peter, dieses Gespräch heißt ja Chefgespräch oder wenn Frauen dabei sind, Chefin-Gespräch. Und da haben wir immer fünf Standardfragen an den Chef, an die Chefin. Und ich fange an, du solltest sie möglichst kurz beantworten, aber es darf auch mehr als ein Satz sein. Erste Frage an dich. Wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie selbst in die Hand nehme?
Naja, ich bin ja anders als vielleicht andere in die Chefposition von außen gekommen. Das heißt, automatisch habe ich erstmal auch gedacht, dass es wahrscheinlich besser läuft, wenn ich das mache. Aber ich habe, glaube ich, einfach Zeit gehabt, bevor ich angefangen habe, mich wirklich mit der Welle intensiv zu beschäftigen. Ich habe mit ganz vielen Leuten, interessanten und klugen Leuten vorher gesprochen und mit ihnen debattiert, was soll eigentlich eine Deutsche Welle leisten und wofür ist sie eigentlich da? Und ich glaube, das hat mir geholfen, die Strategie nochmal eben zu schärfen und auch zu verändern. Das, glaube ich, hat geholfen.
Und was war dein schlimmster Anfängerfehler als Chef?
Also als Chef bei der Deutschen Welle war der Anfängerfehler, dass ich dachte, ja super, man kann ja auch mit vielen Mitarbeitern dann eben Brainstormings machen, was wir denn so verändern wollten. Und das wurde dann aber sehr schnell, wenn man einen nicht kennt und jemand fängt an, Brainstorming zu machen, wurde dann daraus, der Intendant will. Und es ging gar nicht mehr darum, dass ich ja eigentlich nur mal gesagt habe, man könnte es euch auch so machen oder was meint ihr, sondern dann wird das dann immer sehr stark interpretiert. Deswegen, ich habe mit Brainstormings in größeren Runden dann erstmal dann aufgehört.
Okay, und was ist dein Rezept gegen Druck, Stress und Frust?
Also man könnte natürlich sagen, sowas gibt es bei uns nicht, aber das wäre natürlich jetzt auch nicht wahr. Aber ich kann eigentlich persönlich immer gut abschalten. Ich habe immer gelernt, wenn ich zu Hause bin, lasse ich das alles, was da so ist, möglichst liegen. Ansonsten gehe ich ins Museum, höre Musik, spiele Computer oder gucke Fußball. Also oder unterhalte mich noch am allerbesten mit meiner Familie. Und dann komme ich eigentlich ganz gut so über die Runden.
Und was lässt dich gelegentlich mal verzweifeln?
Oh Gott, ich neige auch nicht dazu, zu verzweifeln. Aber so gesehen, verzweifeln kann man an diesem Trend zum Postfaktischen, finde ich. Dass es Auseinandersetzungen politischer Art oder auch manchmal im Unternehmen gibt, wo Fakten dann keine Rolle mehr spielen, sondern nur mehr Befindlichkeiten oder gefühlte Fakten und Ideologie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo man sich dann fragt, Freunde, wir sind Journalisten alle, wir haben eigentlich gelernt, dass wir faktenbasiert arbeiten. Dann wäre es doch ganz gut, wenn man das dann auch eben sonst umsetzen würde.
Da hätte ich jetzt gerne mal ein Beispiel, Peter. Was meinst du da konkret?
Naja, es ist schon so, dass man, ich meine jetzt hauptsächlich im politischen Dialog. Ich meine, das ist vom Corona-Leugner bis zu jemand, der findet aber, dass er ungerecht behandelt wird. Und dann gibt es, wenn der Mitarbeiter sagt, ich kriege zu wenig Schichten, und dann prüft man das alles nach und sagt dann, nein, wir haben es festgestellt, ist nicht, aber der hat, ja, aber ich habe den Eindruck, ich bekomme weniger. Und das sind so diese Sachen, wo man dann natürlich sagt, wir prüfen das alles, wir machen das alles, und wo dann sehr schnell, sagen wir mal, das Faktische verlassen wird und dann eben das Ganze auf so einer Gefühlsebene passiert und mit der man sehr schwer dann umgehen kann.
Und was macht dir Mut?
Also Mut machen mir unsere tollen Journalisten, die draußen sind und die investigativ arbeiten. Und man muss ja eins sehen, wer für uns dann in Afrika oder Asien oder Lateinamerika, Mexiko unterwegs ist, der riskiert wirklich viel. Weil hier ist Journalismus natürlich auch, kann man mal Ärger kriegen oder einen Shitstorm oder, aber diese Kolleginnen und Kollegen riskieren teilweise ihr Leben. Und das finde ich, diese Leute machen mir enorm Mut, was da unterwegs ist, die sich eben auch Autokraten entgegenstellen und autokratischen Regimen. Und das finde ich wirklich toll. Und das macht mir immer wieder Mut und sage, ja, das ist toll, dass wir das machen, dass wir die Plattform dafür bieten.
Du bist ja 61, bist im achten Jahr als Intendant der Deutschen Welle. Was hast du dir noch vorgenommen? Wie lange machst du noch?
Ich bin ja nochmal für vier Jahre gewählt. Ich bin übrigens erst 60, also nur wegen der Faktentreue.
Stimmt, du bist im 61. Lebensjahr.
Im 61. Lebensjahr, genau. Und bin bis 2025 gewählt, und dann muss man gucken, was dann passiert. Und diese nächsten Jahre meiner zweiten Amtszeit möchte ich dazu nutzen, uns als Deutsche Welle noch besser zu positionieren, noch mehr Reichweite und Relevanz zu erzielen, auch in die Nähe der BBC zu kommen. Wir sind, glaube ich, schon ganz gut unterwegs auf dem Weg. Und das ist schon unser Ziel, dass wir wirklich mit unseren Angeboten noch eine größere Reichweite und eine größere Relevanz bekommen.
Wie wird denn die Rolle sein der Deutschen Welle in einer komplett digitalisierten Welt? Seid ihr dann einfach Teil von Social Media oder seid ihr da noch doch nochmal anders und besonders?
Ich glaube, wir werden auch auf absehbare Zeit weiter lineare Fernsehkanäle haben. Das lineare Fernsehen lebt noch. Und es wird allerdings die große Schwierigkeit sein, eben Video on Demand beispielsweise zu fördern bei möglicherweise gleichbleibenden Etats. Also du musst ja letztendlich auf ganz vielen Plattformen Exzellentes abliefern. Und früher gab es eben 3 verschiedene Ausspielwege, heute gibt es irgendwie 30. Und das macht es nicht so einfach. Deswegen, ich glaube, dass wir nicht nur auf Social Media sein werden, wir werden in Smart TVs sein, wir werden auf Plattformen sein, wir werden überall da sein, wo man uns findet. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, sondern man muss eben nur rechtzeitig umsteuern.
Was ist das Wichtigste, was sich ändern muss oder was muss sich besonders stark ändern?
Ich glaube, wir müssen uns als Unternehmen immer wieder neu erfinden, so schwierig das ist. Die Veränderung muss akzeptiert werden als Normalzustand. Wir haben jetzt gerade aber gesagt, in diesem Corona-Jahr, dass wir insgesamt versuchen, einen Gang runterzuschalten und eben einfach Rücksicht zu einen Gang runterzuschalten und eben einfach Rücksicht zu nehmen auf alle Kolleginnen und Kollegen. Aber insgesamt in den nächsten Jahren, die Digitalisierung wird weiter fortschreiten. Das heißt, wir müssen uns im Kopf auch immer wieder verändern.
Und was würdest du, wenn du es könntest, einfach weil du die Macht dazu hast, was würdest du sofort ändern, was sonst nicht so schnell zu ändern ist?
So weltweit?
Bei, wie du willst. Freie Frage.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt jetzt nichts Spezielles, was ich jetzt ändern möchte. Ich glaube, dass wir das Thema soziale Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit insgesamt in der Welt im Blick halten müssen und dass wir auch dieses Gefühl, dass wir eine Verantwortung haben als, sagen wir mal, reiche und wohlsituierte Deutsche, dass wir das nicht vergessen. Und da würde ich mir wünschen einfach, dass das stärker noch in das Bewusstsein tritt, dass wir eine Verantwortung für die Welt haben.
Peter, dann danke ich dir für die Stunde, die wir jetzt zusammen gesprochen haben. Wir hatten 5 Gäste auch, die dich befragt haben. Ich will dich aber nicht von der Bühne lassen, ohne die letzte Frage, die ich jedem hier stelle im Chefgespräch. Und die lautet ganz einfach: Was ist der Sinn deines Lebens?
Sinn meines Lebens ist, glaube ich, möglichst anderen Menschen zu helfen, weil das ist ein Privileg, wenn man das kann, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und die Dinge, die mir anvertraut sind, besser abzugeben, als ich sie bekommen habe.
Peter, danke für dieses Schlusswort und ich gebe das allerletzte Wort an Melanie, damit sie diesen Podcast abmoderiert und wir alle schön nach Hause oder zum Abendessenstisch oder zur Ehefrau oder wo immer wir hingehen, uns dann verabschieden können. Melanie.
Ja, vielen Dank. Das waren Peter und Peter, die sich in dieser Wortkombination eher an ein Schlagerduo erinnert gefühlt haben. Wir haben über Journalismus und Gleichberechtigung gesprochen und über den Vorsatz, Veränderungen als Normalzustand zu akzeptieren. Im Laufe des Abends erscheint der Mitschnitt dieser Runde auf turi2.de, bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr das Gespräch dann auch nochmal nachhören oder weitergeben und gerne auch weiterempfehlen. Seid auch beim nächsten Mal gerne dabei mit im turi2-Clubraum. Wenn ihr dem Logo auf der Bühne folgt, dann bekommt ihr beim nächsten Mal automatisch eine Nachricht, wenn wir den nächsten Clubraum starten. Eine Übersicht mit allen kommenden und vergangenen Clubraumgesprächen gibt es auch, und zwar auf turi2.de/Clubraum. Da kann ich zum Beispiel lesen, dass unsere nächste Runde am kommenden Donnerstag stattfindet. Das ist der 22. April. Da geht es um 19 Uhr im Open Innovation Live Podcast Nummer 7 weiter mit dem Thema digitaler Bildungsnotstand in Deutschland und wie wir ihn beheben können. Genau, für heute verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend und Peter lässt den Raum noch für ein paar Minuten offen, damit ihr euch noch ein bisschen vernetzen könnt.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.